Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die Auswirkungen der Klimakrise sind vor allem im Moment ja deutlich und auf der eigenen Haut zu spüren. Dass es trotzdem vielen so schwerfällt, nicht nur umzudenken, sondern auch ihr Handeln zu ändern, hat sicher damit zu tun, dass es nur dazu kommen konnte, weil wir in einer bestimmten Weise denken, die ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist. Der französische Philosoph Pierre Charbonnier analysiert diese Denkformen in seinem neuen Buch Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen, so der Titel. Eike Gebhardt hat es gelesen. Herr Gebhardt, was ist denn die Ausgangsthese dieses Philosophen in diesem Buch?
Das ist fast zu schlicht gefragt. Es geht ihm ums Ganze und das ist heute ja eine Ausnahme. Wir denken ja mehr an so kleinteilige Reparaturmechanismen, Kreislaufwirtschaft, hier ein bisschen sparen und so weiter. Ihnen geht es grundsätzlich, Sie haben es schon angedeutet, um Denkformen. Das ist eine ökologische Krise, nicht etwa eine Krise der Wirtschaft, sondern der ganzen Kultur, sagt er. Und das ist ja, wie Einstein mal sagte, man kann die alten Probleme, die neuen Probleme nicht mit den alten Denkformen, die waren ja gerade zu lösen. Die waren ja geradezu der Grund, warum wir in diese Krise geraten sind. Also der Titel heißt ja nicht zufällig Überfluss und Freiheit. Wir gehen davon aus, dass nur im Überfluss wir eine gewisse Freiheit haben. Wir kennen das alle. Wenn wir viele Ressourcen haben, sind wir weniger verwundbar, weniger erpressbar. Und insofern wollen wir immer mehr Ressourcen ansammeln, damit wir immer weniger verwundbar sind. Das sei sozusagen die Ursünde, sagte er. Er nennt das zwar den liberalen Pakt, weil irgendwo in der Frühaufklärung diese Zwangsassoziation, Überfluss und Freiheit, Freiheit war nur vorstellbar mit Überfluss, konzipiert wurde. Nichtsdestoweniger, das müssen wir aufbrechen. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Rechtsformen und sowas, das sind keine getrennten Bereiche. Sie sind unabhängig voneinander gar nicht zu denken. Insofern, das ist das, wofür er plädiert. Das heißt, dieses alte biblische Gebot, macht euch die Erde untertan, beutet sie endlos aus. Das ist eigentlich, ich hatte es eben sozusagen die Ursünde genannt.
Und wie baut er denn jetzt da seine Argumentation auf? Zeigt er da konkrete Beispiele oder geht er so durch die Geschichte?
Ja, also nehmen wir mal den Urvater des Liberalismus, auf den sich heute die sogenannten, fälschlich sogenannten Neoliberalen ja beziehen, John Locke. Der hat ja von vornherein diese These in die Welt gesetzt und darauf geht vieles davon zurück heutzutage, dass das Land denen gehören muss, die es bearbeiten. Der Mensch habe ein Recht auf seinen eigenen Körper, also auch auf die Produkte seiner eigenen körperlichen Arbeit. Das heißt, wenn er das Feld bestellt, dann gehört das ihm. Das ist zum Beispiel eine These gewesen, die in Amerika dazu sich hergab, den Indianern das Land wegzunehmen, weil die Indianer bewirtschafteten ja das Land gar nicht. Insofern wussten sie damit nichts anzufangen. Insofern gehörte es rechtens denen, die es bewirtschafteten, also den Siedlern zum Beispiel, ne? Jetzt ist manches von dem, was er sagt, natürlich bedankenswert. Wir könnten noch ein Beispiel wie Robinson Crusoe. So wie er auf der Insel landet, fängt er sofort an, alles in Besitz zu nehmen. Selbst der Sklave, der da anlandet, also der berühmte Freitag. Ne? Es ist immer dasselbe System, absolute Einverleibung. Warum machen wir das? Können wir uns Freiheit nicht überhaupt vorstellen, ohne dass sie durch einen Überfluss mit Sicherheit abgesichert ist sozusagen. Und das ist einer der ganz bedenkenswerten Aspekte da. Er sagt, wir haben verabsolutiert, wir haben ein Monster geschaffen. Denken Sie an den Zauberlehrling. Jetzt kontrollieren wir nicht mehr, obwohl wir es eigentlich zur Kontrolle über unser Leben so entworfen hatten.
Und hat Sie das überzeugt, diese Argumentation? Oder sind da ein paar
ja
Türen
und
aufgegangen?
Nein. Also was mich nicht überzeugt hat, ist, dass er das so geschichtlich einordnet mit vor 10.000 Jahren fing die Menschheit an, von Sammlern und Jägern zu Ackerbau dann zu werden. Und dann fing die ganze Verwaltung an und die Rechtssysteme und so weiter angeblich. Wir wissen, wir haben neulich hier besprochen an dieser Stelle dieses Buch von Graeber und Wingrove, wie alles anfing. Es gab Gesellschaften schon vor 30.000, 40.000 Jahren, die Mischformen jeder Art, ohne dass Herrschaftssysteme daraus entstanden, ohne dass diese Mentalität und Ideologie, der wir heute frönen, daraus entstanden ist. Das finde ich einen sehr zweifelhaften Einschnitt. Darüber kann man aber eigentlich hinwegsehen. Was für ihn, glaube ich, sehr entscheidend wäre, ist, er hat diese Absolutheit unseres Überflussanspruchs, das ewige Wachstum, das Unaufhaltsame, mit dem Bezug zum Beispiel auf die alten Griechen, die sagten, das Wichtige ist das Maß, das Vergleichen, wozu soll es eigentlich dienen, statt blind demselben zu System zu folgen. Denken Sie an dieses Ideal heute, die Selbstoptimierung ist ja nur eine Optimierung für dieses fremdbestimmte Ideal, dem wir dann blind folgen. Wir bestimmen es gar nicht mehr.
Wem würden Sie denn dieses ja doch recht umfangreiche 500 Seiten starke Buch mal in die Hand drücken und sagen, hier, lies das mal. Für wen ist das geeignet?
Also ich habe mich durchgewühlt, muss man sagen. Der Stil ist etwas holprig, aber es fallen ihm an jeder Wendung so viele Bezüge ein. Er geht quer durch sämtliche Disziplinen, hat da auch eine enorme Kenntnis und die Referenzen sind auch meistens sehr solide hier und dort. Ich habe es angedeutet, kann man vielleicht einen Einwand haben. Es ist dieses Konzept, dass die Utopie eigentlich machbar sein müsste. Denn wir haben die Ressourcen. Warum verwenden wir sie nur für eine Art? Was wir brauchen, ist eine Art Bewusstseinsänderung. Der alte Marcuse hat das mal eine neue Sensibilität genannt. Wie immer wir es nennen, wir sind das Selbstverständnis als Menschen, wie wir es haben im Augenblick, als absoluter Kontrolleur und gleichzeitig verunsichert, sodass wir diesen Überfluss brauchen. Das müssen wir im Grunde revidieren, denn jede Gesellschaft schafft sich sozusagen einen idealen Persönlichkeitstyp, der diesem Gesellschaftstyp entspricht und umgekehrt. Wenn wir ein bestimmtes Persönlichkeitsideal haben, dann wollen wir die entsprechende Gesellschaft schaffen. Kurzum, Fazit des ganzen Buches, jede Kultur, alles Kulturelle ist menschengemacht, kann also von Menschen auch wieder verändert werden. Nichts ist für die Dauer geschaffen, auch nicht das Ideal des ewigen Wachstums.
Eike Gebhardt über das neue Buch des französischen Philosophen Pierre Charbonnier, Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag für 36 €.